Ja, und Psychologie bleibt eigentlich bis zum Schluss ein wesentlicher Aspekt seiner Forschungstätigkeit. Ich erwähne jetzt, Sie machen einen großen Sprung. Ich erwähne jetzt nur, dass er das vorletzte Werk ist, glaube ich, bevor die wahre christliche Religion rausgibt. Die wahre christliche Religion 1771, 1772 ist er gestorben, ne? Und 1771 kommt die wahre christliche Religion raus. Das ist er ganz Theologe, ganz Dogmatiker. Und ein Werk, was er kurz zuvor rausgibt, ich glaube 1769, ist ja dieses Werk über den Verkehr zwischen Seele und Leib, ne? Commercio animae et corporis, der Verkehr zwischen Seele und Leib. Also mitten in seiner theologischen Phase, wo er die Theologie der neuen Kirche formuliert, greift er noch einmal dieses Thema auf, das in De Anima formuliert ist. Also er wird noch einmal Psychologe in diesem Werk. Also man kann daran sehen, wie durch und durch er eigentlich auch als Psychologe zu verstehen ist. Ich habe hier noch eine Stelle mir aus Himmel und Hölle ausgewählt. Das ist jetzt eine Nebenbemerkung, aber in unserem Zusammenhang interessant. Himmel und Hölle, Nummer 353, da schreibt er: Unter den Wissenschaften sind die verschiedenen Arten experimenteller Erkenntnisse zu verstehen. Experimenteller Erkenntnisse zu verstehen. Wie Physik, Astronomie, Chemie, Mechanik, Geometrie, Anatomie und Psychologie. Also Psychologie hier als experimentelle Wissenschaft. Ihr müsst wissen, damals im 17., 18. Jahrhundert tat sich so eine Schere auf. Zum einen dieser ältere Strang des rationalen Wahrheitsfindens, also wo man aus gewissen Grundsätzen Dinge ableitet. Das Paradebeispiel ist immer die Geometrie und die Mathematik. Ich brauche keine Dreiecke zeichnen, um herauszufinden, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Ich kann das ableiten aus Grundsätzen. Ich muss auch nicht 1000 Kreise zeichnen, um herauszufinden, dass die Kreislinie die Linie ist, die von einem Mittelpunkt den gemeinsam gleichen Abstand hat. Also alle Punkte auf der Kreislinie haben von dem Mittelpunkt den gleichen Abstand. Das ist sozusagen das Wesen des Kreises. Das ist deduktives, ableitendes Denken. Das liegt dem Swedenborg eigentlich. Und wenn ihr die wahre christliche Religion euch anschaut, dann ist dieses deduktiv ableitende Denken eigentlich der Bauschema der wahren christlichen Religion, denn erstens hat er immer Kapitel und dann so in dem ersten Abschnitt gliedert er dieses Kapitel in Unterüberschriften auf und dann nimmt er sich die Unterüberschriften vor und führt die dann aus. Das ist so das typisch deduktiv ableitende Denken, dass man von Grundprinzipien aus, die zerlegt man in Unterprinzipien und die führt man dann weiter aus. Also gewissermaßen von oben nach unten wird Wahrheit gefunden. Das ist Rationalismus, ne? Das ist aus Prinzipien heraus Erkenntnisse gewinnen halt. Und das wäre von oben nach unten denken, ne? Und das ist eigentlich etwas, was Swedenborg besonders liegt. Aber in seiner Zeit, da wird ja der Fernrohr, also ist schon erfunden, wird schon kräftig angewandt und das Mikroskop, also ins unendlich Große, ins unendlich Kleine geht man, ne? Mit dem Mikroskop, es macht gerade so die Runde. Und langsam werden die empirisch-experimentellen Wissenschaften stark, ne? Dass man also jetzt sagt, der Geist ist Tabula rasa, ne? Wird dann in der Zeit gesagt. Früher hatte man noch gesagt, Plato, ne, alles Erkennen ist eigentlich eine Wiedererinnerung an Ideen, die in uns bereits enthalten sind. Erkenntnis ist Anamnese, ist Wiedererinnerung. Und zu der Zeit sagt man, der Geist, der ist wie eine unbelichtete Fotoplatte. Im Geist kommt nur das hinein, was man vorher durch die Sinne aufgenommen hat. Und hier sehen wir, dass Swedenborg also hier diese experimentellen Wissenschaften, also hinschauen und daraus von unten nach oben ableiten, eben auch wichtig nimmt. Er versucht, die Stärken und Schwächen dieser beiden Wissenschaften auszugleichen. Beide Ansätze haben gewisse Stärken und beide haben gewisse Schwächen. Und er versucht das auszugleichen. Und wir sehen hier also Swedenborg als jemanden, der Psychologie als experimentelle Erkenntnis betrachtet. Ja, also ich wollte mit dieser Ausführung eigentlich hauptsächlich deutlich machen, dass man sehr gute Gründe nennen kann, die uns dahin führen, Swedenborg als Psychologen zu bezeichnen. Bis hin zu seinem Werk über den Verkehr zwischen Seele und Körper und anfangend mit seinem ersten Brief als Youngster, wo er von seiner Bildungsreise zurückkommt. Ich habe vor einiger Zeit noch einen Aufsatz gefunden von einem schwedischen Swedenborg-Forscher, den Anders Hallengren. Den habe ich auch in meiner Übersetzung da von diesem Verkehr zwischen Seele und Körper mit aufgenommen. Und der hat mir nochmal die Augen dafür geöffnet. Der Anders Hallengren schreibt, dass man, wenn man so Handbücher über Psychologie aufschlägt, dann steht dort drinne, dass die moderne, empirisch vorgehende Psychologie erst mit dem Werk Grundzüge der physiologischen Psychologie von Wilhelm Wundt beginnt. Und das wäre 1874. Das ist so ein Standardwissen. Er beruft sich hier auf Enzyklopädien, Encyclopedia of Psychology, ein vierbändiges Nachschlagewerk. Also das wird wohl offensichtlich als so ein Starttermin genommen der modernen empirischen Psychologie. 1874, Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie. Und Anders Hallengren weist also nach, dass Swedenborg sich, also 100 Jahre vorher, statt 1874, also 1774, noch mehr Jahre vorher eigentlich, bereits empirische Psychologie betreibt, in dem Sinne, dass er die Anatomie des Körpers erforscht, also hinschaut und aufgrund von dieser empirischen Grundlage eben eine Psychologie aufbauen möchte. Ja, also Swedenborg also als Psychologe. Dafür gibt es also gute Gründe. Ich habe mir hier noch mehr notiert, aber irgendwann muss mal Schluss sein. Ihr wisst, es gibt Aufsätze, Max Neuburger, Geschichte der Medizin, Swedenborg und seine Erkenntnisse über das Rückenmark und über die Großhirnrinde, wo man also sieht, dass er, was die Neurophysiologie angeht, bahnbrechende Erkenntnisse teilweise eben hatte. Nicht wahr? Ja. Bevor wir jetzt zu Jung kommen, noch etwas anderes. Auch Swedenborg, der Theologe, der uns ja näher ist, ist doch unter der theologischen Oberfläche erstaunlich psychologisch. Wenn man die wahre christliche Religion liest, dann erinnert einen diese wahre christliche Religion eigentlich eher und Friedemann Stengel, der in Halle ja eine Habilitation über Swedenborg geschrieben hat, hat gesagt, ja, die wahre christliche Religion, so vom Erscheinungsbild, erst die Gotteslehre, dann von der Heiligen Schrift die Lehre und zum Schluss landet man dann irgendwann bei der Lehre von den letzten Dingen. Das letzte Kapitel in der wahren christlichen Religion ist ja über das Weltende, die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Das heißt also, Friedemann Stengel sagte, die wahre christliche Religion erinnert doch sehr stark an ein Lehrbuch der Dogmatik der altprotestantischen Orthodoxie. Also diese dogmatischen Lehrbücher des 17. Jahrhunderts der altprotestantischen Orthodoxie. Also diese wahre christliche Religion macht doch einesteils sehr stark den Eindruck eben eines dogmatischen, theologisch-systematischen Grundlagenwerkes der Dogmatik der neuen Kirche halt, nicht wahr? Aber in seiner theologischen Zeit ist Swedenborg doch auch als Untergrundströmung, wenn man genauer hinschaut, erstaunlich psychologisch. Es gibt eine niederländische Philosophin, die ist ja von jemandem jetzt demnächst eingeladen worden, wenn er reisen wollt, zu einer Swedenborg-Tagung, von den Klaus Helbig. Der hat jetzt sich doch mal bereden lassen, eine Tagung über Swedenborg zu machen. Und da es da so wenig Redner gibt, hat er gefragt, ob ich jemanden kenne, habe ihm ein paar Namen genannt. Und die Dame, Angela Rotham heißt sie, die ist in Niederlande, glaube in Amsterdam, ist sie eben Professorin für Philosophie. Und die schreibt Folgendes. Der Grund, warum Swedenborg so viel philosophisches Interesse hervorgerufen hat, selbst noch lange nach seinem Tod, liegt meiner Meinung nach darin, dass er die Inhalte der spirituellen und religiösen Tradition psychisch gedeutet hat. und sie dadurch, so könnte man sagen, übersetzt hat für ein neues Zeitalter. Obwohl seine Reportagen aus der Geisterwelt viele Elemente aus unserer bekannten Welt aufzeigen, so erzählt er zum Beispiel über das sexuelle Leben der Geister, ist doch überaus deutlich, dass der eigentliche Gegenstand seiner Erfahrungen das Psychische betrifft, schreibt sie. Aufstieg in den Himmel ist für ihn ein Zuwachs an Liebe und bringt tiefere Einsichten in das Leben mit sich, die spirituell zu erwerben sind. Derjenige, der sich in die Hölle begibt, wendet sich umgekehrt von Liebe und spirituellem Wachstum ab. Alle anschaulichen Bilder, die es traditionell über das Spirituelle gegeben hat, wie beispielsweise das Feuer der Hölle oder das Sitzen in der Nähe des Herrn, sind für Swedenborg Andeutungen von Erfahrungen der Psyche, die wir im Menschenleben in unserer Innerlichkeit zu erleben vermögen. Also sie sieht, wie Swedenborg, obwohl er doch noch sehr stark die Sprache der Dogmatik spricht, eigentlich den Schwung hin zum Psychischen bringt, das Ganze als psychische Wirklichkeit deutet. Ja, und es gibt das berühmte Wort von dem argentinischen Schriftsteller George Luis Borges, der schreibt von Swedenborg an, denkt man, was Himmel und Hölle angeht, in Seelenzuständen und nicht an eine Festsetzung von Belohnungen und Strafen. Gut, was man noch erwähnen könnte, ich mache es jetzt nur stichpunktartig, Swedenborg schreibt 150 Jahre vor Freud ein Traumtagebuch, ne, und analysiert seine Träume, erkennt die Träume als einen Königsweg in das Innere.